Kulturkompakt.
Löwen, Zebras und Elefanten in der Zirkusmanege. Ja, das könnten bald Tempi Passati sein, denn die Proteste werden immer lauter. Dann eine Uraufführung am Theater Tuchlauber in Aarau erzählt von Identitätsverlust und alltäglicher Überforderung. Und wie ein Online-Portal Musikprojekte von und für geflüchtete Menschen miteinander vernetzt. Dies und mehr sind also unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen zu Kulturkompakt, sagt Katrin Becker. Seiltänzerinnen, Clowns, Trapezkünstler, die sich durch die Manege schwingen, ja, all das macht ja den Zauber des Zirkus aus. Für viele gehören auch Tiere wie Elefanten, Zebras oder Löwen unbedingt dazu. Doch gerade der Einsatz von Wildtieren im Zirkus ist hoch umstritten. Tierschützer verlangen, Wildtiere im Zirkus müssen verboten werden. Heute übergibt ein Bündnis verschiedener Tierschutzvereine dem Bundeshaus eine entsprechende Petition. Ebenfalls heute startet die Tournee des Traditionszirkus Knie, der in seinem Programm auch Wildtiere zeigt. Katharina Briley hat sich die Argumente genauer angeschaut.
Elefanten, Kamele, Zebras, Giraffen und Tiger. Das weltberühmte Zirkusfestival von Monte Carlo präsentierte im Januar demonstrativ opulente Wildtiernummern, dem Gegenwind von Tierschützern zum Trotz. Die monegassische Prinzessin Stefanie, Präsidentin des Festivals, lancierte sogar eine Petition für Tiere im Zirkus. Schließlich gehörten Tiere im Zirkus zum kulturellen Erbe. Für den Tierethiker Markus Wild von der Universität Basel ist das ein fadenscheiniges Argument.
Das ist genau das Problem in der Begründung, weil die Frage lautet ja, warum sollten wir Wildtieren im Zirkus einen Wert zugestehen? Und die Antwort ist, naja, weil sie einen Wert haben. Und das dreht sich im Kreis.
Befürworter von Wildtieren verweisen zudem gerne auf das innige Verhältnis zwischen Mensch und Tier im Zirkus. Der Schweizer Zirkus Knie, der in seinem aktuellen Programm Kamele und Lamas präsentiert, spricht auf seiner Homepage gar von einem Dialog zwischen Partnern. Tierphilosoph Markus Wild sagt dazu:
Also aus einer ethischen Perspektive halte ich diese Argumente für höchst problematisch, weil es ja nicht nur um Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier geht, sondern eben auch um klare Dominanzverhältnisse. Es geht um Unterordnung. Und das ist nicht nur eine Begegnungsstätte, wo sich das Tier und der Mensch so begegnen können, dass das Tier seine Natur und seine Fähigkeiten entfalten kann, sondern das Tier kann sich nur so entfalten, wie es dem Menschen passt.
Um wirklich in einen Dialog mit Tieren zu treten, gäbe es bessere Orte als den Zirkus, sagt Wild. Etwa sogenannte Lebenshöfe, auf denen Nutztiere frei herumlaufen. Schulkinder können dort Schweine, Ziegen oder Kühe füttern und streicheln. Gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche verweisen Zirkusse, ähnlich wie Zoos, außerdem häufig auf den Bildungswert. Markus Wild hat da seine Zweifel. Er findet, Wissen über Tiere lässt sich auf andere Weise deutlich besser vermitteln.
Filme, Bücher, Fachexperten, Vorträge von Leuten, die tatsächlich mit Bären in Alaska unterwegs waren. Und meine Meinung ist, dass von diesen Alternativen wird mehr und nachhaltiger gelernt. Was da der Zirkus genau an Bildungsmaterial und erzieherischem Material mit Tieren beibringen kann, das ist mir offen gesagt schleierhaft.
Dienen Wildtiere im Zirkus also allein der Unterhaltung? Oder haben sie einen gesellschaftlichen Mehrwert? Dass Gegner und Befürworter über diese Fragen so erbittert streiten, das liege daran, dass Menschen heute im Umgang mit Tieren sehr viel sensibler seien als etwa vor 50 Jahren, sagt Wild. Zum einen wisse man deutlich mehr über Tiere, ihre Intelligenz und Emotionalität. Zum anderen gäbe es immer mehr Menschen, die sich aus einem aufklärerischen Impuls heraus für die Rechte von Tieren einsetzen.
Das gehört ja sozusagen zur Tradition der Moderne, Gleichheit zwischen verschiedenen Personengruppen herzustellen. Und nun ist die Tendenz auch zu sagen, wir sollten eigentlich auch eine stärker rechtliche und ethische Gleichheit zwischen Menschen und Tieren herstellen.
Dafür macht sich auch Markus Wild stark. Er ist überzeugt, die Zirkusse müssen sich dem Strukturwandel stellen, denn die Wildtierhaltung sei ein Auslaufmodell. In zahlreichen europäischen Ländern ist sie deshalb stark eingeschränkt bzw. ganz verboten. Ein solches Verbot würde sich Wild auch für die Schweiz wünschen.
Bei Fragen, die wirklich an die Grundrechte gehen, und das ist ja die Idee hier, dass Tiere auch ein Recht darauf haben, ein Leben zu führen, das nicht nur das Leben für einen menschlichen Zweck ist, da kann man sich überlegen, muss man wirklich immer einen Kompromiss eingehen? Und das ist die Position der Tierschutzbewegungen, dass man sagt, nein, hier sollten wir keine Kompromisse machen. Genauso wenig wie bei Gleichberechtigung oder sexueller Gewalt. Da gibt's nur, das muss aufhören.
Auf lange Sicht, sagt Markus Wild, könne es nur ein Ziel geben. Einen Zirkus ganz ohne Tiere.
Der Dramenprozessor, ja, das ist ein Autorenförderprojekt, aus dem in den letzten Jahren schon viele Schweizer Theaterautoren und Autorinnen hervorgegangen sind. Viele von ihnen gehören heute zu den renommierten Namen der Theaterszene. Entwickelt hat diese Textwerkstatt vor 18 Jahren Peter Kelting am Zürcher Theater Winkelwiese. Heute leitet er das Theater Tuchlaube in Aarau und dort kam gestern Abend ein neues Stück zur Uraufführung, das im Rahmen dieses Dramenprozessors entstanden ist. Es heißt Frau im Wald und geschrieben hat es die junge Autorin Julia Henny. Dagmar Weiser war für uns an der Premiere und sie sprach darüber heute Morgen mit Roland Fleig.
Ein interessantes Stück?
Ja, auf jeden Fall. Was mir sehr gefällt daran ist, dass Henny einen ganz eigenen Ton gefunden hat und sich auch formal etwas wagt. Es ist ein Stück über Identitätsverlust, über alltägliche Überforderung, über die Überblendung von Fantasie und Alltag. Und interessant daran ist eben, dass der Text diese Themen nicht nur inhaltlich umkreist, sondern auch im Text selbst reflektiert.
Form und Inhalt passen also zusammen. Was kommt denn da konkret auf die Bühne?
Ja, es sind 5 Schauspielerinnen. Eine von ihnen ist die Autorin selbst, die auch Performerin ist, was man dem Text anmerkt. Sie sprechen abwechselnd in Satzfragmenten und es scheint erstmal einfach um Alltag zu gehen. Ein Morgen wie jeder andere, es war kalt geworden, sagt die eine, ich war spät dran, eine andere. Und dann wird schnell etwas absurder. Es ist die Rede von einem Hasen, der verschwunden ist und einem Autoschlüssel, der nicht wie gewohnt auf der Kommode liegt. Die Sätze wiederholen sich mit kleinen Verschiebungen wie ein Rätsel oder eben Gedanken, die so durch einen durchrauschen, wenn man noch nicht ganz wach ist. Ich bin zu spät dran, ich muss los. Und so wird man in einen Textstrom hineingezogen, ohne dass sich aus diesen Geschichtssplittern eine schlüssige Geschichte ergeben würde. Und wenn, dann immer nur für ein paar Momente.
Dann hören wir uns doch mal kurz einen Ausschnitt an, um diesen speziellen Tonfall des Stückes zu hören.
Bitte mach das Radio aus, ich muss los.
Das sage ich ja schon die ganze Zeit.
Briefkasten leeren?
Ja.
Brötchen?
Ja.
Zurück sein, falls der heute kommt. Was, wenn der heute kommt?
Ja, der kommt doch heute.
Ja.
Ich brauche das sehr, sehr dringend, bitte.
Irgendwo muss der ja sein.
Es ist mir sehr wichtig.
Hat sie gesagt?
Ich brauche deine Unterstützung.
Scheiße, wie sie das gesagt hat.
Bringen Sie es mir bitte bald. Ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht zu lange warten. Ich brauche das jeden Tag. Jeden Tag, hören Sie?
Ja, ich glaube, man hört, die Darstellerinnen sprechen nicht zueinander als Figuren, sondern eben miteinander, chorisch. Es ist eine Mischung aus Erinnerungsfetzen und der Vergegenwärtigung einer Situation, die immer mehr verfällt.
Regie führen bei der Uraufführung von diesem Stück von Julia Henny die beiden Leiter des Aargauer Theater. Mari, wie gehen Sie diesen Text an?
Ja, einerseits behutsam, sorgfältig, andererseits auch mit einem ziemlich großen szenischen Aufwand. Da liegen am Anfang alle möglichen Gegenstände, Küchenutensilien, Ordner auf dem Bühnenboden wie zu einem Inventar aufgereiht. Es gibt eine große Holzbox auf der Bühne, ein Raum im Raum, auf den Bilder projiziert werden. Die Inszenierung nimmt also das Thema der Überblendung wörtlich und schafft damit einen surrealen Raum, der sehr theatral ist und seine Elemente eben tatsächlich aus dem Text schöpft. Da tritt dann eine im Hasenkostüm auf und dieser Raum im Raum ist voller Bäume, denn es wird immer auch wieder ein Wald angesprochen, in den sich diese Frau oder der Hase flüchtet, der aber auch das eigene Schlafzimmer sein könnte. Das macht alles Sinn und ist, wie gesagt, genau gearbeitet, nah am Text und nimmt in dieser umfassenden Bebilderung dem Text aber auch ein bisschen etwas weg.
Und was denn?
Das Unheimliche, das Ungeschützte, was so einem Kontrollverlust innewohnt und wofür Julia Henny eben eine stimmige und brüchige Form des Erzählens findet, indem sie zeigt, wie das Traumatische und das Alltägliche nahtlos ineinandergreifen und Sinn eben nur eine Möglichkeit ist, das Leben zu fassen.
Das klingt, als ob Ihnen der Text besser gefällt als die Inszenierung.
Ja, wobei das wirklich alles andere als eine misslungene Uraufführung ist, muss man sagen, wie gesagt. Aber ich denke, sie zeigt halt eben einen Aspekt des Textes, eben diesen surreale, theatrale, traumnahe. Und was dabei etwas auf der Strecke bleibt, ist das Spröde, das Gefährliche, was eben gerade auch im unspektakulär Alltäglichen steckt.
So die Einschätzung von Theaterredaktorin Dagmar Walser. Frau im Wald von Julia Henny. Das Stück läuft von Freitag bis Sonntag in Aarau im Theater Tuchlaube, später dann auch in Zürich, Bern und Chur.
SRF 2 Kultur.
Musik verbindet Menschen. Ja, ganz gleich, aus welchem Land sie kommen und welche Sprache sie sprechen. Um Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind, die Hand zu reichen, hat in Deutschland der Deutsche Musikrat gemeinschaftliche Musikprojekte mit Geflüchteten ins Leben gerufen. Weil das offenbar deutschlandweit intensiv nachgefragt wird, wurde jetzt auch ein Online-Portal aufgeschaltet, auf dem all diese Projekte und Initiativen aufgeführt und miteinander vernetzt sind. Integrationsprojekte sind ja seit 2015, seit hunderttausende Menschen nach Europa flüchteten, zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und eben auch zur Herausforderung geworden. Was der Deutsche Musikrat zur Integration Geflüchteter konkret beitragen kann, das wollte ich vom Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums, von Stefan Schulmeisterrath, wissen.
Ja, Musik ist ja ein ganz besonderes Mittel, denn Musik verbindet Menschen über Kulturen hinweg. Sie ist ein Mittel der nonverbalen Kommunikation und hat somit Kräfte, die im Grunde genommen keine andere Kunstform bietet. Der Deutsche Musikrat ist ja ein kulturpolitischer Verband und insofern sehr daran interessiert, diesen ganzen Prozess intensiv zu begleiten und auch zu fördern.
Können Sie mir ein bisschen erzählen, was sind das konkret für Musikprojekte zur Integration von Geflüchteten und welche Entwicklung haben diese Projekte durchgemacht?
Wir haben kostenlosen Musikunterricht, der von Instituten angeboten wird, aber auch von Privatmusikerziehern. Wir haben gemeinsame Singprojekte, also Chöre, wo der Austausch zwischen Geflüchteten und Deutschen eine ganz besondere Rolle spielt. Es gibt viele Instrumentalgruppen, Trommel-, Perkussionsgruppen. Es gibt Patenschaftsprojekte. Gerade die Konzerthäuser oder Opernhäuser, die Theater haben hier viel auf den Weg gebracht. Es treffen sich Menschen, die in Konzerte gehen und nehmen Geflüchtete mit, um ihnen diese Welt auch zu erschließen.
Und Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche, aber gibt es denn da Entwicklungen, dass Sie das Gefühl haben, die Anfangsprojekte haben einen ganz anderen Charakter als das, was aktuell stattfindet?
Ja, die Anfangsprojekte waren in der Tat ganz anders ausgerichtet. Da ging es ja um diesen großen Begriff der, ich sag mal in Anführungszeichen, Willkommenskultur. Es ging darum, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Und da haben auch die Projekte damals angesetzt. Es gab Willkommenskonzerte der Orchester, der Ensembles. Es gab große Instrumentenspenden. Das waren alles Versuche, diese gesellschaftlich doch sehr schwierige Situation durch die Musik zu fördern. Und heute ist es ganz anders. Da sind die Projekte viel professioneller aufgestellt. Und es haben sich aus diesen Projekten auch ganz viele Ensembles gebildet.
Lassen Sie uns mal ganz konkret über die Musik reden. Wie klingt das denn? Ist das so eine Art Fusion von hiesigen und fremden Klängen?
Ja, das kann man natürlich pauschal wieder gar nicht sagen. Es gibt zum Beispiel den Kölner Willkommenschor, dessen Devise es ist, gerade kein deutsches Repertoire mit Flüchtlingen einzustudieren, sondern einen Austausch zu finden. Es werden also Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen gesungen. Somit ist das mit Sicherheit keine Fusion. Es geht darum, sich gegenseitig kennenzulernen, das eigene dadurch, dass man das andere kennenlernt, auch viel besser schätzen zu können und Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten eben herauszuarbeiten.
Nach 2 Jahren Erfahrungen haben Sie nun ein Online-Portal aufgeschaltet, was all diese Projekte miteinander vernetzen soll. Was bietet denn dieses Online-Portal konkret?
heißt, Sie können bei uns genau sehen, wer in Deutschland macht Patenschaftsprojekte, wer engagiert sich im Bereich Chor, wer hat sich auf Musikprojekte mit Musik aus dem Orient spezialisiert. Das alles können Sie über diese Projektdatenbank wunderbar recherchieren. Das ganze Portal hat aber einen großen inhaltlichen Überbau. Sie können über einzelne Beiträge in Projekte reinschnuppern. Wir haben kleine Porträts erstellt mit Autoren, Interviews mit Projektverantwortlichen, aber auch mit Teilnehmern durchgeführt, um eben auch beide Seiten der Medaille kennenzulernen. Wir haben wissenschaftliche Fachbeiträge in Auftrag gegeben, die sich zum einen mit der Rolle der Musik befassen. Welche Kraft hat die Musik überhaupt für dieses Thema? Oder auch das Thema Fort- und Weiterbildung, was in diesem Bereich in den letzten beiden Jahren unheimlich an Bedeutung gewonnen hat und auch dazu beigetragen hat, dass die Szene heute ganz anders dasteht als noch vor 2 Jahren.
Fasst Stefan Schulmeisterer zusammen, der Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums. Es gibt ein erstaunlich großes Interesse an Geschichte in den USA. Zumindest an der eigenen. Auf den Bestsellerlisten landen regelmäßig dicke Wälzer über Wichtiges, aber auch Winziges. Selbst am Broadway können Staatsmänner wie Alexander Hamilton als Musicalstars auferstehen. Und erst kürzlich versetzte die Entdeckung einer Locke von George Washington die Nation in historische Euphorie, wie uns unsere Kulturkorrespondentin in den USA Sascha Werner berichtet. Sie ist der Frage nachgegangen, weshalb die Amerikaner ihre Vergangenheit derart zum Fetisch machen.
Wenn US-Amerikaner sich mit ihrer Geschichte beschäftigen, dann tun sie es mit viel Tamtam und besonders gerne beim Nachstellen historischer Schlachten. Am beliebtesten sind die Gemetzel der amerikanischen Revolution. Viel weiter als 250 Jahre reicht das Geschichtsverständnis der Amerikaner nämlich nicht zurück. Denn dann müssten sie sich mit den britischen und den holländischen Kolonialherren befassen oder, noch unangenehmer, mit den indianischen Ureinwohnern, die sie beinahe ausgemerzt haben. Ein Umstand, dessen sich heute zumindest offiziell niemand mehr rühmt. Sean Willens ist Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Princeton. Er erklärt die Geschichtsvernarrtheit seiner Landsleute mit dem Bedürfnis, für sich eine Ausnahmestellung in der Welt zu reklamieren.
But we feed off of our own national history in a way because it is so new and it is something that it is what we identify ourselves as in a way that I think is peculiar in the entire world.
Gerade als junge Nation, so Willens, beruhe Amerikas Selbstverständnis auf dem Glauben an eine einzigartige Geschichte. Willens erinnert daran, dass in einer Nation von Immigranten wie den Vereinigten Staaten jeder Zuwanderer eine eigene Vergangenheit mit sich bringt. Da sei der Entwurf einer gemeinsamen Geschichte für den nationalen Zusammenhang umso entscheidender. Über diese Geschichte wissen Amerikaner zugleich viel und sehr wenig, sagt Willens. Tatsächlich können viele Amerikaner die Namen historischer Persönlichkeiten und Daten von Ereignissen herunterbeten, als handle es sich dabei um Baseballstatistiken. Doch von den Zusammenhängen haben viele keine Ahnung. Und wo das Wer, Wann und Wo das Warum ersetzt, blühen die Mythen. Die fantastische Interpretation von geschichtlichen Fakten wird in den USA betrieben wie ein Volkssport. Den Champion dieser Disziplin sieht John Willens in Donald Trump. Mit seinem Mantra Make America Great Again beschwöre der Präsident das Bild einer großartigen Vergangenheit und beklage die jetzigen Zustände als katastrophal.
What Trump is saying is that America was once great and is no longer. And that's a reactionary twist on the myth.
Das sei ein Mythos mit reaktionärem Dreh, so Willens.
Implicit in that is the idea that the expansion of
implizit mache Trump die Erweiterung der Bürgerrechte, den Feminismus, ja sämtliche sozialen Fortschritte der 1960er und 1970er Jahre für den angeblichen Niedergang Amerikas verantwortlich.
Es ist die Vorstellung von einem industriellen Amerika der 50er Jahre, in dem die Leute mit den Händen arbeiteten und es allen gut ging. Dieses Amerika hat nie existiert, aber Trump mythologisiert es.
Das Umdeuten der Geschichte ist eine Sache, das Umdichten der Gegenwart eine andere. In den Vereinigten Staaten hat im Augenblick beides Konjunktur.
Wir bleiben beim Thema Geschichte, wechseln aber die Epoche. Heute kommt ein Film in die Kinos, der eine biblische Erzählung aufgreift, nämlich die der Maria Magdalena. Sie war laut Bibel die erste Zeugin der Auferstehung Jesu an Ostern. Die Kirchengeschichte hat ihr dann allerdings übel mitgespielt. Die Jüngerin wurde zur Sünderin gemacht, zur Hure, obwohl sie doch die erste war, die an Jesus glaubte. Ja, auch das Kino zeigte Maria Magdalena bisher gern als erotische Verführerin Jesu. Aber das wird jetzt anders. Im neuen Kinofilm erscheint Maria Magdalena als eine spirituell begabte Frau, die für Jesus alles riskiert und dafür sogar Männern widerspricht. Aber das ist kein lauter Film, sondern eher ein poetischer, findet Judith Wipfler.
Die Welt am See Genezareth vor 2000 Jahren. Die Fischer, die Hitze. Maria von Magdala eröffnet als Geburtshelferin diesen Film, der historisch überraschend korrekt ist. Künstlerische Vorbilder nimmt er sich etwa bei Pasolini, lange Einstellungen und ein feines Klangdesign. Maria Magdalena ist ein Passionsfilm, der einen 2 Stunden lang im Kinosessel auch etwas leiden lässt. Nicht nur die ausgedehnte Sterbeszene Jesu machen den Magdalena-Film denn doch auch wieder zu einem Jesus-Film. Aber zu einem der besseren Jesus-Filme. Von dem Genre gibt's nämlich, weiß Gott, viel Schlimmes. Nein, dieser Film lohnt schon deshalb, weil er die Lebenssituation von Frauen damals schildert. Etwa hier beim Wasserholen.
We are women. Our lives are not our own.
Frauen sind hier Leibeigene ihrer Männer. Ihnen spricht Jesus nun Gleichwertigkeit zu.
Your spirit's your own. And your spirit is precious to God. As precious as that of your husband or your father.
Then who should we obey?
We must follow God.
So are we to defy them and leave our lives behind?
Das alte Leben hinter sich lassen, mit allen Konsequenzen. Das tut Maria von Magdala. Sie folgt als ledige Frau Jesus bis nach Jerusalem nach.
I'll be with you. I won't leave.
You are my witness.
So wird Maria Magdalena Jesu erste Zeugin. Der Kinofilm vollbringt das Kunststück, uns heutigen das antike Lebensgefühl der Juden unter römischer Besatzung zu vermitteln. Für mich die stärkste Szene ist, als Maria Magdalena in ein verhungertes Dorf kommt. Kinder sterben in ihren Armen, Alte verdursten vor ihren Augen. Diese Bilder sind nicht nur erschreckend aktuell, sie erklären auch gleichsam sozialpsychologisch, wie Hunger und Unterdrückung Endzeithoffnungen wecken. Diese Menschen hatten schlicht nichts mehr zu verlieren. Da kam die Reichgottesbotschaft des Rabbis und Heilers Jesus genau richtig. Kehrt um und lasst euch taufen.
Baptize you to be born anew, awake. And ready for the day to come.
Auch Maria von Magdala lässt sich taufen, wird zur Apostolin der Apostel. Erst später setzten sie Kirchenfürsten gleich mit einer Prostituierten namens Maria, die auch im Neuen Testament vorkommt. Rehabilitiert hat sie der Vatikan erst vor 2 Jahren. Bis heute aber ist es nicht die Apostolin, sondern die Sünderin, die eine römisch-katholische Karriere von Frauen verhindert. Auch das bringt Universal Pictures im Abspann auf den Punkt. Ihr werdet von mir hören, sind Marias letzte Sätze im Film. Dass wir sie erst jetzt hören, bald 2000 Jahre später, bleibt traurig.
Ja, mit einer Filmempfehlung endet Kulturkompakt. Morgen an dieser Stelle würdigen wir den englisch-irischen Schriftsteller Lawrence Dern. Sein Hauptwerk Leben und Ansichten von Tristram Shandy Gentleman gilt heute noch als wegweisendes Stück experimenteller Literatur. Mein Name ist Katrin Becker.
Kulturkompakt.